paradise? Matzah. Yeah. Grüßt euch. Wir sind in Apostelgeschichte und Kapitel 3 und Vers 1. Die Heilung des Gelähmten. Bevor wir aber in Vers 1 von Kapitel 3 anfangen, wollte ich rekapitulieren, und zwar, dass wir uns einfach vor Augen führen, das, was die Jünger erlebt haben in den letzten Tagen. Erstens haben sie erlebt, wie Jesus gen Himmel fährt, wie er plötzlich den Boden verlässt und in den Wolken aufgenommen wird und wie zwei Gestalten, eins zu linken und eins zu rechten, auftauchen in hellen weißen Gewändern. Das sind schon gewaltige Erlebnisse, oder? Aber wer von euch hat sowas schon erlebt? Dann ziehen sich zurück, beten und warten auf die Ausgießung des Heiligen Geistes, die Verheißung aus Joel. Und das geschieht auch mit ein plötzlichen lauten Brausen von Himmel, das den ganzen Raum erfüllt, also viel Übernatürliches. Und dann entstehen auch Feuerflammen über den Menschen, die da versammelt sind, auch etwas, was man nicht jeden Tag sieht. Ihr habt das in unserer Gemeinde noch nicht gesehen. Manchmal denke ich, wir brauchen nicht Feuer über unser Haupt, sondern eher unter unser Hintern. Aber das geschieht hier alles. Es sind außergewöhnliche Offenbarungen Gottes, oder? Gewaltige Dinge. Da erfüllt sich hier die Geschichte der neutestamentlichen Gemeinde. Und dann versammeln sie sich und geben sich Gott hin und einander in der Gemeinschaft. Und die Jünger predigen und tun große Wunder und Zeichen, steht da. Wahrscheinlich so viele, dass man gar nicht darüber berichten kann in der Bibel oder hier in der Apostelgeschichte, wird das nicht deutlich geschildert alles, weil da kein Platz und kein Raum ist. Für diese großen Dinge, die da geschehen, die Jesus ja angekündigt hatte, hat gesagt, macht euch keine Sorgen, seid nicht betrübt, wenn ich gehe, freut euch, dass ich gehe, dann ich sende euch den Heiligen Geist. Und wenn er kommt, wird er viel größere Dinge tun. Und dies alles geschieht. Also allen Grund, durchzudrehen, oder? Und ziemlich extrem pfingstlich zu werden, sind ja Fakten. Das ist das, was geschieht. Das ist Alltag bei denen. Es bekehren sich 3000 Leute. Ich weiß es nicht, was wir getan hätten als Gemeinde in der Situation. Wir hätten wahrscheinlich eine neue Bewegung gegründet, die Feuerzungenbewegung. Oder wir hätten Seminare angefangen über Krankenheilung für 120 Euro pro Teilnehmer. Oder wir hätten Bücher geschrieben über, wie man 3000 Mann zum Glauben führt. Hätten sie über Leuchter Verlag auf den Markt gebracht für 15 Euro. Wir hätten auf jeden Fall, denke ich, versucht, uns zu konzentrieren auf das Außergewöhnliche, Übernatürliche. Wir wären davon vollkommen mitgerissen worden, bin ich überzeugt. Und wir hätten Probleme in der Gemeinde, manche Leute unter Kontrolle zu bringen. Wir lesen aber das, was die Jünger tun. Petrus und Johannes, steht in Vers 1 von Kapitel 3, Petrus aber und Johannes gingen hinauf in den Tempel um die 9. Stunde zu Gebetszeit. Ich will das einfach in aller Achtung und Schätzung vor der Landeskirche, will ich sagen, sie kehren zur Landeskirche zurück und praktizieren ihre gewöhnliche Gebetszeiten, dreimal am Tag oder vielleicht mehr. Morgens, mittags und abends oder am späten Vormittag, Mittag und am frühen Nachmittag. Sie gehen zurück zu ihren religiösen Geschwistern. Wollen wir das einfach so auslegen, Namenschristen. Und sie gehen zurück, sie kehren zurück zum ganz normalen Alltag. Ich sehe hier eine Nüchternheit, die für mich, wenn ich mit dabei gewesen wäre, vielleicht zu viel gewesen wäre. Zurück in alte Strukturen und gesunde Gewohnheiten. Keine Euphorie, keine Schwärmerei. Sie versuchen nicht etwas in Gange zu halten, was Gott auf wunderbare Weise getan hatte. Aber irgendwie hatten die, sie kannten ja Jesus sehr, sie sind ja mit Jesus gegangen und wussten ganz genau, Jesus ist nie ausgeflippt. Der ist in solchen Situationen ganz normal geblieben. Er hat Lazarus einfach gesagt, komm heraus. Und Lazarus kam heraus vom Tod ins Leben. Und Gott oder Jesus hat da das als völlig natürlich empfunden. Sie haben sich nicht hinreißen lassen, gefühlsmäßig. Sie kehren zurück zum Alltag und gehen direkt auf Konfrontation mit den Problemen und Herausforderungen des Lebens. Sie stehen im Glauben. Wenn der Geist, als der Geist Gottes ausgegossen wird, sitzen sie und sind ganz ruhig. Und hier in dieser Situation sind sie als Christen auch Realisten. Männer, die bereit sind, die Probleme und Herausforderungen des Lebens in den Augen zu schauen. Ist das richtig, oder? In die Augen zu schauen. Die Erlebnisse der letzten Tage waren für sie ernüchternd, würde ich sagen, in gewissem Sinn. Sie müssten erkennen, dass sie es nicht konnten. Sie haben gesehen, es ist Gott. Und deswegen müssten sie es auch für die Zukunft einfach Gott überlassen. Das, was da geschehen ist, es nicht auf ihren frommen Mist gewachsen, sondern da ist der Geist Gottes über sie gekommen. Und es hat sie ganz nüchtern gemacht. Sie sind nicht durchgedreht. Lasst uns mal 1. Thessaloniker 5 lesen. Da schreibt Paulus an den Thessalonikern etwas über Nüchternheit. Meine Bibel vorhin nicht benutzt, aber es ist doch. Ja, habe ich richtig. Genau. Also wir lesen. Entschuldigt, ich habe einen Pfefferminz, weil ich Probleme mit meiner Verdauung im Moment habe. Knurrten Magen. Also, 1. Thessaloniker 5, Verse 5 bis 8. Mal gucken. Denn ihr alle seid Kinder des Lichtes und Kinder des Tages. Wir sind nicht von der Nacht noch von der Finsternis. So lasst uns nun nicht schlafen wie die anderen, sondern lasst uns wachen und nüchtern sein. Denn die schlafen des Nachts und die betrunken sind, die sind des Nachts betrunken. Seid nicht voll des Alkohols, sondern seid voll des Heiligen Geistes. Wir haben die ganzen Parallelen gesehen. Wir aber, die wir Kinder des Tages sind, wollen nüchtern sein, angetan mit dem Panzer des Glaubens und der Liebe und mit dem Helm der Hoffnung auf das Heil, denn Gott hat uns nicht bestimmt zum Zorn und so weiter. Er spricht hier über die Tatsache, dass wir als Christen nicht Kinder der Nacht sind, sondern Kinder des Tages. Wir sind also keine Penner, noch sollten wir uns verhalten wie Betrunkene. Wir sollten nüchtern sein, also weder Penner noch Schwärmer. Wir sollen nicht übertreiben, wir sollen aber auch nicht untertreiben, wir sollen sachlich sein. Titus 2, ein paar Seiten weiter. Und Vers 1. Du aber rede, wie sich ziemt, nach den heilsamen Lehre. Den alten Männern sage, dass sie nüchtern seien, ehrbar, besonnen. Das Gegenteil von Schwärmerei. Nüchtern, ehrbar, besonnen, sachlich, gesund. Im Glauben, in der Liebe, in Geduld. Desgleichen den alten Frauen, dass sie sich verhalten, wie es sich für Heilige ziemt, nicht verleumderisch, nicht dem Trunk ergeben. Hier in Englisch steht genau dasselbe Wort, nüchtern. Sie sollen aber Gutes lehren, praktisch. Und die jungen Frauen anhalten, dass sie ihre Männer lieben, ihre Kinder lieben, besonnen sein, keusch, häuslich gütig, sich ihren Männern unterordnen, damit das Wort Gottes nicht verlästert werde. Ganz nüchterne, praktische Vorschläge. Seid nüchtern. Desgleichen ermahne ich den jungen Männern, dass sie besonnen seien. Es geht hier also in Titus 2, ja, die Elberfelder ist anders als die Luther hier. Es geht also Paulus hier darum, dass die Männer nüchtern sein sollen. Es geht hier nicht unbedingt nur, auch nicht zuerst, um den Missbrauch von Alkohol. Es geht um eine ganz nüchterne, sachliche Haltung, ein nüchternes, sachliches Leben. Eins, das Menschen in der Welt nicht zum Lästern verführt. Wir sollen als Christen bodenständig sein. Gott braucht keine Schwärmer. Er braucht unsere Hilfe nicht. Er ist groß, ohne dass wir einher machen. Leute, die herumspinnen und versuchen, ihm zu helfen mit ihrer Getue, stehen ihm eher im Weg. Auch wenn sie es gut meinen. Gott braucht da keine Hilfe. Und wir werden das hier im Text sehen. Und interessant ist, wir haben ja zurück zum Text in Kapitel 3 von Apostelgeschichte, wir haben ja so viele Wunder, worauf der Heilige Geist sich hätte beziehen können. Der Heilige Geist da aber erwählt hier diesen lahmen Menschen. Ein Mensch, der von Kind auf krank ist, vom Mutterleib an, Vers 2. Und es wurde ein Mann herbeigetragen, lahm vom Mutterleib an. Den setzte man täglich vor die Türe des Tempels, die da heißt, die Schöne, damit er um Almosen bettelte bei denen, die ihn in den Tempel gingen. Wir wissen nicht, wie alt dieser Mann ist, vielleicht 25, 26, 27, 30, 37. Auf jeden Fall ist es so, dass vor einigen Monaten Jesus selber im Tempel gewesen ist. Matthäus 21 und Vers 14 wird darüber berichtet, dass Jesus im Tempel war und dass Jesus im Tempel heilte. Es kann durchaus sein, dass dieser Mann dabei war. Zu dieser Situation kehren Petrus und Johannes zurück. Zwei Brüder, die eigentlich, Johannes hatte ja einen leiblichen Bruder, Jakobus. Johannes ist aber nicht hier mit Jakobus, sondern Johannes ist hier mit Petrus. Jesus hatte ja die Jünger zu zweit ausgesandt. Und ich bin sicher, dass diese beiden Jünger sich ergänzen. Petrus und Johannes. Wir kennen ja deren Charakter. Sie sind ganz anders. Petrus ist ein Schwärmer, ein Großmaul, übertreibt. Kann sich selber nicht einschätzen. Johannes ist ein ganz ruhig sachlicher. Ihm geht es um Brüderlichkeit, um Liebe, um Besonnenheit. Und er ist derjenige, der vom Herzen Jesus so sehr sucht, er ist so in der Liebe drin, dass er einfach begeistert ist von der Nähe Jesu. Und ich bin mir sicher, dass dieser junge Johannes, der Jesus so liebte und der von Jesus so geliebt wurde, dass er ein sehr geduldiger und liebevoller Mann war. Er war wahrscheinlich der Einzige, der es mit Petrus aushalten konnte. Johannes ist auf jeden Fall nicht mit denjenigen, der ihm eigentlich am nächsten stehen müsste, oder? Und wir erleben das immer wieder in der Bibel, aber auch heute. Schwestern, die einfach gut zusammenpassen, obwohl sie vielleicht eine leibliche Schwester hätten, mit dem sie auch irgendwo missionarisch tätig sein könnten. Gott sucht Menschen, auch für bestimmte Phasen. Es ist auch nicht unbedingt eine Sache. Wir werden das in Apostelgeschichte sehen, wie Gott zwei Brüder zusammenstellt für eine gewisse Zeit und dann trennt sich der eine und dann geht der eine mit jemand anders weiter. Also Gott plant das so ein, aber sie sind hier zusammengeschmiedet und zusammengestellt vom Heiligen Geist. Sie sind auch eins, sie sind auch zwei Männer, die das Gebet suchen. Sie haben viel erlebt. Ich erlebe das, wenn ich in Form bin oder wenn ich meine, in Form zu sein. Meine Geschwister sind sicherlich eine ganz andere Meinung. Aber wenn ich das Empfinden habe, dass ich in Form bin und gut drauf bin, sagst du, ach, beten kannst du morgen. Ne? Wenn es mir schlecht geht, wenn ich versage, wenn ich schwach bin, wenn ich Angst habe, dann bete ich. Hier haben wir aber zwei Männer, die gerade oben auf sind. Es geht gerade ab. Die sind gerade erfüllt worden mit dem Heiligen Geist. Die erleben gewaltige Dinge, sind aber ganz treu in den wesentlichen Dingen und ganz pünktlich. Sie leben in gesunde Strukturen. Und ich liebe persönlich vieles aus der Landeskirche, die Liturgie. Ich bin ja nicht oft drin, aber ich bin in der Landeskirche gewesen. Und vieles aus der Liturgie hat mich bewegt als wiedergeborener Christ. Herr, erbarme dich. Und der Jörg hat doch so ein Lied, glaube ich, hier geschrieben. Ich denke, Mann, der Jörg, der kommt ja auch aus der Landeskirche. Und ich dachte, Mann, das ist ja schön. Ich singe es gern, weil es voller Inhalt ist. Es sind nicht die Strukturen. Wir müssen nicht die Strukturen durchbrechen. Wir müssen jetzt nicht irgendeine neue Mission aufmachen. Wir müssen nicht neue Seminare halten. Wir müssen auf Gott warten. Wenn wir mit Gott erfüllt werden, wird er in diesen Strukturen, in denen wir stehen, er wird in und durch die Strukturen arbeiten und über Beziehung. Auf eine ganz normale, aber wunderbare Weise. Und interessanterweise ist es so, dass wir gelesen haben über den Heiligen Geist, dass ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen. Der Heilige Geist ist uns gegeben, hat man gesagt, wozu? Um zu stehen. Was kann dieser lahme Mann nicht? Er kann nicht stehen. Und dieses Wunder wird auserwählt und dargestellt. Für mich ist es eine Bestätigung von dem, was wir glauben und auch hier in dieser Gemeinde lehren. Ein Wunder, auf ein Wunder geht der Heilige Geist ein und legt es aus. Hier ist ein Mann, der nicht gehen kann. Er lebt, aber kann nicht gehen. Sein geistliches Leben funktioniert nicht. Er hinkt geistlich. Es gibt sicherlich darüber hinaus viele Gründe, warum der Heilige Geist dieses eine Wunder so deutlich schildert, in den Mittelpunkt stellt. Aber hier geht es um Heilung. Es geht um Heilung und Vergebung der Sünde. Heilung und Vergebung sind so eng miteinander verknüpft. Sie sind aneinander gebunden. Heilung oder Wiederherstellung entspringt aus der Vergebung. Jesus selber sagt es den Pharisäern, als sie erschrocken sind über der Tatsache, dass er zu einem Kranken sagt, deine Sünde sind dir vergeben. Ich glaube, das ist in Matthäus 9. Wir schlagen es aber nicht auf, dazu haben wir keine Zeit. Er sagt mehr oder weniger, ihr fragt, warum ich zu den Kranken gesagt habe, deine Sünde sind dir vergeben. Und er antwortet mehr oder weniger, oder er begründet seine Aussage, indem dass er sagt, ist es nicht viel direkter und klarer, einfach gleich zum Punkt zu kommen? Ein Kranker braucht Vergebung. Und hier geht es um Heilung und Vergebung. Wir haben einen Mensch, der krank ist und er schaut. Vers 3, als er nun Petrus und Johannes sah, wie sie in den Tempel hineingehen wollten, bat er um ein Almosen. Petrus aber blickte ihn an mit Johannes und sprach, siehe uns an. Und er sah sie an und wartete darauf, dass er etwas von ihnen empfinge. Dieser Mensch ist von klein auf daran gewöhnt, da zu sitzen und zu betteln. Wir in und durch der Intermission haben viele Jahre mit Bettlern zu tun gehabt. Wir finden sie auch bei uns, es ist aber nicht so offensiv und aggressiv. durchdringlich und eindringlich, wie es in Indien ist. Man wird richtig regelrecht bedrängt von den Bettlern. Ob das jetzt ein buddhistischer Tempel, ob es ein Hindu-Tempel, ob es die Moslems sind in einer Moschee, ob das die christliche Gemeinde sind. Vor der Gemeinde sitzen links und rechts beim Eingang Bettler. Und ihnen werden einfach Almosen zugeworfen. Also im jüdischen Glauben war es ein Brauch, im buddhistischen und hinduistischen. Es wird alles anderes begründet. Aber es ist einfach so, dass Almosen gegeben werden. Und dieser Mensch ist dazu erzogen worden. Er wird dahin getragen zum Tor, zu dieser Tür, die Schöne heißt, und wird dahin gelegt und er bekommt etwas Materielles von wahrscheinlich fast jedem, der da vorbeigeht. Und er lebt davon, diejenigen, die ihn reintragen, und vielleicht eine ganze Familie und Verwandten noch dahinter. Dann ist es nicht so, nur hier in Hannover oder Deutschland, dass die Bettler gut verdienen, sondern es ist weltweit so. Das ist ein Spiel mit dem Gewissen. Und er kann das. Und er weiß, wie er ans Geld kommt. Er ist also ein Mensch, der etwas von Menschen erwartet. Etwas in Menschen sucht, das er eigentlich nie finden wird. Denn seine Seele schreit nach mehr als Geld. Nur, er ist in diesen Strukturen groß geworden. Er braucht wahren Heil. Und Petrus und Johannes wissen das. Und aus diesem Grund sagen sie, Petrus aber sprach, Silber und Gold besitze oder habe ich nicht. Ich glaube nicht, dass man sagen kann, dass Petrus kein Geld hatten. Es kann nicht das bedeuten. Wir haben ja gerade gelesen, dass alle zusammengeschmissen haben. Und das ist eine Gemeinde für 3000 Menschen, vielleicht inzwischen noch mehr, die für Caritation eine Menge Knete haben. Leute haben ihre Grundstücke verkauft. Ich glaube, dass das, Petrus, für dich habe ich kein Geld. Geld wird dich nicht helfen. So wirst du nie gesund. Und deswegen sagt Petrus, für dich haben wir nichts. Es kann sein, dass sie gerade eine Situation, also nichts in der Tasche hatten. Durchaus. Ich will nicht sagen oder andeuten, dass Petrus und Johannes gelogen haben. Also entweder hatten sie kein Geld bei sich oder haben das anders gemeint, als man es vielleicht einfach so verstehen würde beim Lesen. Wir können deine wahren Bedürfnisse sehen und sie werden nicht durch Geld oder Menschen oder Zuneigung von Menschen erfüllt. Petrus aber sprach, Silber und Gold habe ich nicht, was ich aber habe, das gebe ich dir. Im Namen Jesu Christi von Nazareth, steh auf und geh umher. Im Namen Jesu, steh auf und geh. Das ist, was du brauchst und das ist das, was sie sagen. Sie sehen diesen Menschen in den Augen, diesen Menschen, der vielleicht, wie gesagt, zu Jesus Zeiten noch da gesessen hat, der vom Kind auch krank gewesen ist. Schauen ihn in den Augen. Sie sind Männer Gottes, die die Not und das Elend der Welt in den Augen schauen können und eingreifen in Vertrauen, dass Gott hören und erhören wird. Und er ergriff ihn bei der rechten Hand und richtete ihn auf. Sogleich wurden seine Füße und Knöchel fest. Er sprang auf, konnte gehen und stehen und ging mit ihnen in den Tempel, lief und sprang umher und lobte Gott. So haben wir den ersten Pfingstler. Und es sah ihn alles Volk umhergehen und Gott loben. Hier steht in der Luther, bei euch steht es anders, in der Elberfelder, er sprang auf, konnte gehen und stehen. Er sprang auf, konnte stehen und gehen. Ne? Ich denke, so rum ist es etwas logischer. Oder? Um zu gehen, muss ich stehen können und wieder zurück. Der Heilige Geist, wenn er in unser Leben hineinkommt, reinigt und Wohnung in uns nimmt, gibt er uns die Fähigkeit, die die Jünger hier haben, zu stehen im Glauben und dann zu gehen. Es geschieht aber auch etwas im Leben von den Lahmen. Hier zuerst sehen wir, er schaut auf Petrus und Johannes, denkt, da sind zwei Männer, Männer Gottes. Sie haben sicherlich diese Ausstrahlung und er schaut auf sie, nicht auf Gott und will Geld haben. Er sieht auf Menschen und will Geld haben. Da kommt er her. Aber anscheinend hat sich das plötzlich alles verändert, wie in ein Augenblick. Petrus blickt ganz deutlich zu ihm hin und sagt, schau uns nicht an letzten Endes, sondern im Namen Jesu, schau Jesus an. Er hat die Antwort für dein Leben. Und was passiert? Er steht auf und geht umher. Er tanzt, er freut sich wie verrückt. Und das ist die Frucht von wahrer Heilung, oder? Freiheit, die Freiheit, tanzen zu können. Er ist befreit worden. Er hat hier eine Begegnung mit Gott gehabt. Er springt auf und er tanzt und freut sich und lobt Gott und folgt sie ins Tempel hinein. Der Lahme sagt nicht, warum seid ihr nicht vorher auf mich aufmerksam geworden? Ich saß schon 35 Jahre hier und keiner hat mich wahrgenommen. Wieso werde ich übersehen? Oder wieso bin ich übersehen worden? Er ist ja schon heil. Ich bin doch auch was. Ich bin unfair behandelt worden. Die anderen konnten als Kinder hüpfen und springen und ich erst jetzt. Als Teens konnten die Fußball spielen. Als junge Erwachsene hatten sie eine Freundin, ich nie. Die meisten meiner Freunde sind schon verheiratet. Warum erst jetzt? Das kommt da nichts Böses hervor. Der freut sich. Es kommt spät, aber es kommt. Da ist nichts Böses in ihm. Da ist kein Widerstand gegen Gott. Da sind keine Vorwürfe. Etwas ist in ihm passiert, was ihm auf der Weise verwandelt, dass er glücklich ist. Er ist so froh und frei. Er macht den Menschen keinen Vorwurf, macht auch Gott keinen Vorwurf. Er hätte sagen können, warum hat Jesus, als er im Tempel war, nicht damals mich schon geheilt? Er hat doch immer gesagt, er sieht die Armen und den Elenden. Er hat das gepredigt, aber mich hat er übersehen. Diese Fragen, die hat er gar nicht. Diese Fragen kommen aus einem Herzen, das nicht in Einklang sind mit Gott. Ein Mensch, der wirklich befreit worden ist, ein Mensch, der herausgerufen oder herausgerissen worden ist aus dem Elend, der wahre Vergebung tief in sein Leben erfahren hat, wird immer dankbar sein, egal wie und wo es geschieht. Er wird nicht erfüllt mit Vorwürfen Gott gegenüber. Er wird nichts in Frage stellen. Ein Mensch, der wirklich Gott begegnet ist, wird nie sagen, warum machst du das so, Gott? Und wenn er stellt, dann ist er nicht ganz wiederhergestellt. Die Frucht von wahrer Vergebung wird sichtbar in Freiheit, Freude und Selbstlosigkeit. Der Mensch will nur Gott verherrlichen. Das ist die Frucht und die wird hier sichtbar. Vers 10, sie erkannten ihn auch, dass er es war, der vor den schönen Tür des Tempels gesessen und um Almosen gebettelt hatte. Und Verwunderung und Entsetzen erfüllte sie über das, was ihm widerfahren war. Als es sich aber zu Petrus und Johannes hielt, lief alles Volk zu ihnen in die Halle, die da heißt Salomos, und sie wunderten sich. Und als Petrus das sah, sprach er zu dem Volk, ihr Männer von Israel, was wundert ihr euch darüber? Das ist doch völlig normal. Das ist mit Gott Alltag. Es sollte so sein. Ich weiß es nicht, ich habe eine Geschichte gehört, ich weiß nicht, ob sie wahr ist, aber der Papst sitzt in seinem Palast und zählt sein Geld. Neben seinem goldenen Telefon. Und ein Priester klopft an und läuft herein und er sagt, komm her, Bruder, so und so viel. Und er sagt dann zu mir, guck mal, wir können doch als Kirche heute nicht mehr sagen, wie damals Johannes und Petrus, Silber und Gold habe ich nicht. Und sein Bruder sagt, ja, das ist wahr. Wir können aber auch nicht mehr sagen, im Namen Jesus Christi von Nazareth, steh auf und geh. Das ist das, was Materie macht. Wir meinen, wir sind reich, aber wir sind arm. Und da sind Petrus und Johannes für mich ein Vorbild. Nach all dem, was sie mit Jesus erlebt haben, all das Übernatürliche, tun sie das Natürliche. Sie bleiben im Gebet und in Almosen geben. Sie geben den Menschen das, was sie haben. Und Petrus sagt, warum so ein Terz? Das ist doch ganz normal und es sollte für uns normal sein. Und auf bestimmte Weise ist es auch normal. Es geschieht ja auch bei uns, dass Menschen einfach neu werden, so dass man sie nicht wieder erkennt. Das kenne ich auch. Das sehen wir in unserer Mitte. Es könnte mehr werden, klar, aber es geschieht und es ist wunderbar. Was wundert ihr euch darüber? Oder was seht ihr auf uns? Das sagen die großen Männer, die Heiler heute nicht. Das tun die nicht. Die sagen, seht uns. Benny Hinn Ministries. Die wagen sogar ihren Namen zu nennen und es da oben hinzustellen und lassen den Plastikeimer rumgehen und sagen, wenn du kein Geld mitgebracht hast heute Abend, du darfst auch einen Bund mit Gott schließen, das auf einen Zettel tun die Summe und im Eimer als Versprechung reinwerfen und sie binden den Menschen darauf. Das ist das, was heute läuft. Diese Gesinnung, die Johannes und Petrus hatten, das haben wir heute nicht mehr. Oder was seht ihr uns an, als hätten wir durch eigene Kraft oder Frömmigkeit? Wir sind doch nicht heilig, heiliger als andere Menschen. Wir sind ganz normale Menschen. Die benutzen das nicht einmal für Gemeindebau, um ihr theologisches Verständnis des Wortes Gottes zu untermauern oder ihr Dogma aufzubauen. Sie missbrauchen das Wirken Gottes nicht. Sie geben Gott ganz die Ehre und nur Gott alleine. Und weil Gott es weiß, gebraucht er sie. Gott weiß ja im Voraus, wie ich mich verhalten werde. Und er kennt die Kinder, die diese Dinge missbrauchen. Wir sind es nicht. die diese Dinge tun. Der Gott Abrahams und Isaaks und Jakobs, der Gott unserer Väter hat seinen Knecht. Gott, der schon immer so war ist und so ist und auch so sein wird, hat seinen Knecht Jesus verherrlicht, denn ihr unüberantwortet und verleugnet habt vor Pilatus, als der ihn loslassen wollte. Ihr aber habt den Heiligen und Gerechten verleugnet und darum gebeten, dass man euch den Mörder schenke. Ist es ähnlich wie in Kapitel 2. Hier kommt die volle Hammerbotschaft rüber. Jetzt sind Menschen, die hier das Evangelium durch dieses Wunder wohlgesinnt sind. Und wir müssen ihnen jetzt ein positives Evangelium bringen. Versteht ihr? Das ist das, was heute gepredigt wird. Ich will nicht drauf eingehen, aber hearer sensitive. Sensibel müssen wir sein für den Hörer. Weißt du, warum wir das müssen, Geschwister? Das ist eine Beleidigung an Gott, weil der Heilige Geist es nicht ist. Das ist wohl der Grund. Es gibt keiner, der so sensibel ist wie der Heilige Geist. Und es gibt keiner, der so sensibel ist, Jesus. Und Gott braucht unsere Hilfe, was Sensibilität betrifft, nicht. Gerade wenn es üblen Liberalismus ist und Gottlosigkeit. Hier kommt die Hammerbotschaft. Hier sind die Leute begeistert und offen. Und was bringt er? Ich sage, ihr habt es gemacht. Und ganz bewusst, er hat sogar den Falschen genommen. Und den habt ihr haben wollen. Aber Jesus, den habt ihr verworfen. Das Wort Gottes ist wie ein Schwert und es muss tief ins Herz hinein. Kein Wunder, dass Leute sich nur halb bekehren, wenn nur eine halbe Botschaft gepredigt wird. Aber den Fürsten des Lebens habt ihr getötet. Den hat Gott auferweckt von den Toten, dessen sind wir Zeugen. Und durch den Glauben an seinen Namen hat sein Name diesen, den ihr seht und kennt, stark gemacht. Diesen lahmen Menschen hat die Kraft des Heiligen Geistes auf seine Beine gestellt. Und jetzt ist er stark. Und er ist so stark, dass er springen und tanzen kann. Der Heilige Geist stellt uns auf die Beine. Ich bin felsenfest davon überzeugt, dass das einer der Gründe ist, warum dieses Beispiel hier ist. Der Mensch kippt nicht um, er steht. Der durch ihn gewirkt ist, hat diesem die Gesundheit gegeben vor euer aller Augen. Nun, liebe Brüder, ich weiß, dass ihr es auch in Unwissenheit getan habt, wie auch eure Oberen. Hier sagt er das, was der Heilige Geist dir sagt in so einer Situation. Was sagt der Geist Gottes, als Jesus gekreuzigt wird durch Jesus? Vergib ihnen, denn sie wissen es nicht. Und wir wissen es wirklich nicht, wenn wir Falsches tun, was wir eigentlich tun. Wir sind blind. Und Gott ist da barmherzig. Er ist direkt und klar, aber er ist barmherzig. Hier wird volles Evangelium in Barmherzigkeit verkündigt. Nun, liebe Brüder, er hat gerade hart mit ihnen gesprochen. Ich weiß, dass ihr es, er nennt sie auch Brüder. Ich weiß, dass ihr es auch aus Unwissenheit getan habt, wie auch eure Oberen. Er ist ein positiver Denker. Das ist das, was eigentlich uns gelehrt wird, in Korinther 13, alles was gut, was schön, was rein ist, das sollen wir annehmen und glauben voneinander. Gott aber hat erfüllt, was er durch den Mund alle seine Propheten zuvor verkündigt hat, dass sein Christus leiden sollte. So tut nun Buße und bekehrt euch, dass eure Sünden getilgt werden. Hier haben wir genauso wie in Kapitel 2 fundierte Lehre. Wir können nicht nochmal drauf eingehen. Wir haben nur die Minuten, um das jetzt zu Ende zu lesen. Damit die Zeit der Erquickung komme von dem Angesicht des Herrn und er den Sender, der auch zuvor zu Christus bestimmt ist, Jesus. Ihn muss der Himmel aufnehmen bis zu der Zeit, in der alles wiedergebracht wird, wovon Gott geredet hat durch den Mund seiner heiligen Propheten von Anbeginn. Diese Stelle hier, dieser Vers wird missbraucht von den Allversöhnern, die sagen, es wird irgendwo alles gut werden. Und zwar, die beziehen sich hier auf, in der alles wiedergebracht wird. Wie ist das in der Elberfelder, steht das? Genauso. Genau, in der Wiederherstellung aller Dinge. Das heißt, es gibt eine Bewegung, die da sagt, am Ende wird alles gut. Es gibt kein Himmel und Hölle. Gott wird alles gut machen am Ende. Aber das, was in Matthäus 25 und Vers 41 steht, widerspricht das. Jesus hat etwas anders gelehrt an dieser Stelle. Mose hat gesagt, einen Propheten wie mich wird euch der Herr, euer Gott, erwecken aus euren Brüdern. Den sollt ihr hören in allem, was er zu sagen hat. Und es wird geschehen, wer diesen Propheten nicht hören wird, der soll vertilgt werden aus dem Volk. Und alle Propheten von Samuel an, wie viele auch danach geredet haben, die haben auch diese Tage verkündigt. Ihr seid die Söhne der Propheten und des Bundes, den Gott geschlossen hat mit euren Vätern, als er zu Abraham sprach, durch dein Geschlecht sollen gesegnet werden alle Völker auf Erden. Für euch zuerst hat Gott seinen Knecht Jesus erweckt und hat ihn zu euch gesandt, euch zu segnen, dass ein jeder sich bekehre von seiner Bosheit. Eine klare Botschaft in der Liebe und in Barmherzigkeit. Vater, wir danken dir, dass du uns das Wirken des Heiligen Geistes so deutlich machst hier in diesen Versen. Für uns unmissverständlich. Und wir danken dir für diese wunderbaren Beispiele, die zu uns sprechen. Und wenn wir alle Zusammenhänge und alles, was das Wort eigentlich uns zu sagen haben, lediglich angerührt haben heute Abend, so mach du uns diese Dinge lebendig, Herr. Wenn wir darüber nachdenken, wenn wir meditieren, auch nachts über dein Wort, mach du es lebendig und sprich du uns, Herr. Und mach du uns zu Christen wie Johannes und Petrus, die dich wirklich erleben in der Stille als der lebendige, übernatürliche Gott. Im Gebet, Jesus in Hände auflegen, in der Seelsorge, in der Bekehrung von Freunden, all dem, aber dennoch so bleiben wie Petrus und Johannes. Männer Gottes, die in der Lage sind, nicht das Elend hinwegzuschwärmen, sondern es zu sehen, um zu begegnen im Namen Jesus, um Wunder zu erleben, Herr. Bewahre uns davor, dass wir als Christen zu Spinner werden, die diese Welt nicht mehr ernst nehmen. Wir wissen, das ist das, was der Widersacher will. Wir wollen, Jesus, aber so sein, wie du warst, Herr. Wir preisen dich und beten dich an. Amen.